Genau, Jesus lebt. Er ist hier, er ist auferstanden, das Grab ist leer. Was für eine Botschaft, oder? Was für eine Nachricht. Das ist tatsächlich mal eine gute Nachricht im Angesicht der Tatsache, dass wir heute fast ausschließlich nur negative Nachrichten in den Nachrichten hören, oder? Also man kann das gar nicht oft genug betonen. Es gibt gute Nachrichten. Die Botschaft vom Kreuz, so brutal und schwierig sie auch ist, sie ist eine gute, eine frohmachende Botschaft, denn das Kreuz bedeutet auch, das Grab ist leer. Das Kreuz ist leer, das Grab ist leer. Und Jesus selber sagt, ich bin die Auferstehung und, oh, ihr schlaft noch, ne? Die Stunde Umstellung, die war schwierig heute, ne? Ich merke schon. Also Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, genau, das Leben. Und zwar an anderer Stelle sogar Leben, die Fülle, wie wir das gehört haben bei dem Wort, ich bin die Tür. Eine wirklich tolle Osterbotschaft, würde ich sagen. Interessanterweise steht sie gar nicht in der Ostergeschichte. Dieser Satz, ich bin die Auferstehung und das Leben, kommt in dieser Ostergeschichte, wie wir es in der Bibel kennen, gar nicht vor. Diesen Satz hat Jesus gesagt, bevor er nach Jerusalem ging, bevor das alles geschehen ist, bevor der Leidensweg und Kreuzigung und Auferstehung losging. Davor gab es schon mal eine Mini-Ostergeschichte, so eine kleine Ostergeschichte. Oder Karfreitag und Ostern haben ihre Schatten vorausgeworfen. Da gab es schon mal sowas Ähnliches wie Ostern. Jetzt fragt euch wahrscheinlich, wie kann denn das sein? Ostern ist einmalig. Jesus hat den Tod besiegt, das hat vorher keiner geschafft. Nun, ich möchte euch diese Geschichte aus der Bibel vorlesen. Ich habe keinen Text dafür hier. Ihr müsst also zuhören. Und manche von euch denken jetzt, so wie ich das kenne, wenn man so im Gottesdienst sitzt und man hört dann einen Text, ja, kenne ich schon, ist langweilig, habe ich schon oft gelesen. Ich bitte euch heute mal, besonders gut aufzupassen. Das hat einen Grund. Ich lese euch die Geschichte vor. Jesus war etwa 2 Tagesreisen von Bethanien entfernt. Dort wohnten Martha und Maria zusammen mit ihrem Bruder Lazarus. Nun geschah es, dass Lazarus schwer erkrankte. Da schickten Martha und Maria nach Jesus und teilten ihm mit, der, den du liebst, liegt im Sterben. Sie dachten nämlich, Jesus würde ihn heilen. Jesus hatte großes Mitleid, denn er liebte Lazarus. Sofort machte er sich auf und kam eilends nach Bethanien. Doch Lazarus war schon vor 3 Tagen gestorben. Da übermannte Jesus große Trauer und Verzweiflung. Und dann erinnerte sich daran, dass er ja Gottes Sohn war und große Macht und Autorität besaß. Daher ließ sich Jesus zum Grab des Lazarus führen. Mit einer Bewegung seiner Hand entfernte er den großen Stein vom Eingang des Grabes, als wäre er leicht wie eine Feder. Dann rief er Lazarus heraus. Eine Person in Leichentücher gehüllt erschien am Eingang des Grabes. Mit einer weiteren Handbewegung Jesu fielen alle Leichentücher von Lazarus ab. Alle Menschen waren begeistert und lobten Gott und sprachen, du bist wirklich der Messias. Wenn ich mir eine Geschichte ausdenken würde, dann würde ich sie so erzählen. Das wäre eine coole Geschichte. Johannes hat sich keine Geschichten ausgedacht. Johannes berichtet wahrheitsgetreu. Und deswegen ist die Geschichte eigentlich ganz anders. Und ich hoffe, dass einige von euch gemerkt haben, dass da irgendwas nicht gestimmt hat. Vielleicht habt ihr auch gemerkt, was an dieser Geschichte falsch war. Ich habe ein paar ganz entscheidende Passagen weggelassen und einige Dinge waren auch schlichtweg völlig falsch. Aber in der heutigen Zeit ist es mal ganz wichtig, genau hinzuhören. Man hört manchmal so fromme Texte, die klingen dann so fromm oder manches, was jemand sagt, klingt auch irgendwie logisch und er gebraucht Worte, die sind wir gewohnt. Das kennen wir so vielleicht auch von irgendwelchen Gottesdiensten. Und wir hören gar nicht mehr genau hin. Aber das ist aber wichtig, genau hinzuhören. Es ist auch wichtig, in der Bibel mal genau hinzuschauen und genau zu lesen. Und ich stelle immer wieder fest, auch nach Jahrzehnten, man liest einen Bibeltext, von dem man denkt, den kenne ich doch. Den habe ich schon so oft gelesen. Und plötzlich stellt man fest, das steht da wirklich? Das ist mir noch nie aufgefallen. Also es ist gut, wenn wir genau hinschauen und wenn wir unsere Bibel gut kennen. Also ich würde mal sagen, wir schauen uns mal an, wie die Geschichte wirklich ging bei Johannes. Und wir finden sie auch nur im Johannesevangelium, in keinem anderen Evangelium. Lazarus, also für alle, die mitlesen wollen, ich habe den Text nicht hier, ihr könnt gerne zuhören, in Johannes 11 findet ihr diese Geschichte. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl gesalbt und ihm mit ihrem Haar die Füße getrocknet hatte. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten: Herr, der, den du liebst, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Augenblick mal, jetzt habe ich das jetzt wirklich richtig gelesen? Ich glaube, ich habe schon wieder einen Fehler eingebaut, oder? Also nochmal, als er nun hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Also jeder, der die Bibel liest, den müsste es doch jetzt mal reißen. Müsste denken, Jesus, was ist das denn? Da steht jetzt gerade, dass du Lazarus sehr lieb hast und jetzt hörst du, dass er schwer krank ist. Die Leute verlangen nach dir und Jesus sagt, ich bleib da noch mal 2 Tage hier und tu gar nichts. Das ist aber seltsam, oder? Also ich finde, manchmal müssen wir mal so Bibeltexte auch mal so lesen, nicht so völlig abgeklärt wie die Superfrommen, die alles schon wissen und alles kennen. Wenn ich mir das so durchlese, denke ich, was heißt das denn? Was soll das denn? Ich habe in meiner Fälschung euch vorher erzählt, Jesus hatte großes Mitleid und er war so von seinen Gefühlen übermannt, dass er sofort losging. So würden wir das machen, klar. So würden wir auch die Geschichte erzählen. Ja, das ist ja schlimm und er hatte den Lazarus lieb, also auf geht's. Ich muss ihm helfen. Das müssen wir doch. Hallo, das ist auch unser Auftrag, auch in dieser Welt, Menschen zu helfen. Wir können doch nicht sitzen bleiben. Das geht doch nicht. Unterlassene Hilfeleistung. Aber Jesus lässt sich nicht von seinen eigenen Gefühlen leiten. So wie wir das vielleicht manchmal tun. Und dann vielleicht noch sagen, ja, das hat uns jetzt der Heilige Geist gesagt. Aber oft waren es einfach nur unsere eigenen Gefühle, die uns bewegt haben. Das ist ja nicht schlimm, aber das dürfen wir dann auch mal zugeben, dass wir manchmal gefühlsgeleitet unterwegs sind. Jesus war nicht so. Jesus war Gott gehorsam. Er war mit Gott in Verbindung und er wollte nach dem Zeitplan Gottes leben. Gott hatte einen bestimmten Zeitplan, bestimmte Dinge, die er tun wollte und auch wann er sie tun wollte. Er wollte gar nicht, dass Jesus Lazarus heilt. Das war gar nicht seine Absicht. Sondern Gott wollte ein noch viel, viel größeres Wunder tun. Und dieses größere Wunder sollte ein besonderes Zeichen sein für die Jünger, damit sie zum Glauben kommen oder Glauben lernen, wie es auch in einer Übersetzung heißt. Man kann oder man sollte, man muss wohl Glauben tatsächlich lernen. Ja, es gibt auch ein Geschenk, es gibt auch die Gabe des Glaubens und sowas alles. Aber selbst von Jesus heißt es, er lernte Gehorsam. Und so dürfen wir auch Glauben lernen. Gottes Zögern bedeutet nicht Gottes Ablehnung. Jesus zögert in diesem Satz hier oder in dieser Geschichte. Aber das bedeutet nicht, dass Jesus das, was Martha und Maria wünschen, ablehnt oder dass er sie nicht gehört hat oder dass er sie nicht liebt oder dass er ihnen nicht helfen wird. Gottes Zögern hat manchmal ganz andere Gründe. Wenn unsere Gebete nicht sofort erhört werden oder nicht so erhört werden, wie wir uns das wünschen, wie wir uns das vorstellen, dann hat das oft zur Folge, dass wir so ein bisschen sagen, Gott gibt's nicht und warum hört Gott mich nicht, wir werden unzufrieden, wir klagen Gott vielleicht sogar an. Aber vielleicht hat Gott etwas ganz anderes vor. Vielleicht möchte Gott zum Beispiel, dass wir mal Geduld lernen. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Oder er möchte etwas tun, wenn wir denn dann geduldig waren, sodass wir dann etwas erleben, was noch viel großartiger ist als das, was wir in unseren Gebeten uns vorgestellt haben. Das noch über das hinausgeht, was wir uns von Gott eigentlich erbeten haben. Warum wurde Lazarus überhaupt krank? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Wieso? Hat er vielleicht irgendeine Sünde in seinem Leben? War da irgendwas falsch gelaufen und deswegen hat Gott ihn jetzt bestraft? So denken wir doch manchmal, oder? Wenn jemand krank ist und wir beten und er wird nicht gesund, ja, dann ist da vielleicht, das ist vielleicht die Strafe Gottes. Aber das war nicht der Fall. Und das ist überhaupt nicht Gottes Art, so zu arbeiten, Menschen zu bestrafen, sie krank zu machen. So ist Gott eigentlich gar nicht unterwegs. Nein, Gott oder Jesus selber sollte auf eine ganz besondere Art und Weise verherrlicht werden. Und der Nebeneffekt war, Martha und Maria lernten oder sagen wir mal so, ihr Gottvertrauen wurde auch auf eine Probe gestellt. Und sie lernten oder ihr Gottvertrauen wurde neu gestärkt nach dem, was dann Jesus wirklich getan hat. Aber am Anfang sah es ja nicht so aus, als wenn Gott irgendwas tun würde, als wenn Jesus irgendwie reagieren würde. Und, wie ich schon sagte, die Jünger sollten Glauben lernen. Also wenn Krankheit in unserer Familie kommt, dann sollten wir daraus nicht schließen, dass wir Gott in irgendeiner Weise missfallen haben. Natürlich leben wir in einer sündigen, in einer gefallenen Welt. Und die Folgen der Sünde, die erleben wir auch. Auch Christen, auch Gotteskinder sind nicht unantastbar. Die sind nicht unverwundbar. Uns können alle Dinge auch passieren, die anderen Menschen passieren. Ja, Gott schützt uns, Gott ist mit uns. Und trotzdem werden wir krank, trotzdem werden wir sterben. Das ist ja die letzte große Folge der Sünde, der Tod, auch der körperliche Tod. Das war ja ursprünglich von Gott gar nicht so geplant. Wir verstehen nicht immer, warum Gott unsere Gebete nicht erhört. Manchmal verstehen wir es später. Manchmal verstehen wir es auch nie. Warum Gott zum Beispiel unsere Gebete nicht erhört oder auch die Gebete nicht so erhört. Aber Gott hört. Manchmal heißt die Antwort noch nicht. Warte noch ein bisschen. Ich habe was ganz anderes vor. Ich habe was Besseres mit dir geplant. Aber manchmal werden wir den Grund auch nie erfahren. Kannst du dann trotzdem noch an Gott festhalten? Kannst du dann trotzdem noch an Gott glauben? Ja, manchmal leiden wir auch an den Folgen unserer eigenen Sünde. Wenn wir nicht so leben, wie Gott uns das zeigt, dann hat das manchmal auch Konsequenzen. Also wenn du meinst, entgegen dem Ratschlag Gottes, dass man sich nicht besaufen soll, wenn du meinst, das gilt für mich nicht, ich trinke jeden Tag eine Flasche Wodka, dann darfst du dich nicht wundern, dass du irgendwann krank wirst. Ja, das ist eine ganz normale Folge. Das ist keine Strafe Gottes, sondern das kommt halt von deinem Lebensstil. Und ich glaube schon, wenn Christen sich an die Gebote, an die Regeln Gottes halten, dann leben sie auch gesünder. Und das hat Auswirkungen auch auf unseren Körper. Aber diese Rückfolgerung, wenn jemand krank ist, dann ist da automatisch Sünde in seinem Leben. Und wenn die Gebete nicht sofort erhört werden, dann hat er nicht genügend Glauben. Das ist falsch. Gott hat Pläne, Gott hat Absichten und die sind manchmal anders, als wir das denken. Und in diesem Fall von Lazarus hatte Gott etwas ganz Großartiges vor. Und deswegen musste Jesus absichtlich zu spät kommen. Aber wie wir bei den Rangers immer wieder hören, Jesus kommt nie zu spät, er kommt spätestens rechtzeitig. Wir lesen, wie es weitergeht. Dann sagte er, also Jesus, zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Rabbi, wandten sie ein, vor kurzem haben die Juden dort doch versucht, dich zu steinigen. Und jetzt willst du wieder dorthin zurückkehren? Jesus erwiderte, es ist doch 12 Stunden am Tag hell, oder nicht? Wenn jemand seinen Weg geht, während es Tag ist, stößt er nirgends an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn jemand aber in der Nacht unterwegs ist, stößt er sich, weil das Licht nicht in ihm ist. Wieder so eine ganz komische Begründung, oder? Was ist denn das jetzt hier? Was erzählt Jesus denn hier? Jetzt ist Tag, 12 Stunden ist es Tag und dann ist es Nacht und dann stößt man sich. Die Jünger hatten das Warten von Jesus scheinbar anders interpretiert. Wir hatten die letzten Male in diesen Gottesdiensten die Ich-Bin-Worte von Jesus aus Johannes Kapitel 10. Ich bin die Tür und ich bin der gute Hirte. Also das war direkt hier davor. Und ich hatte damals vor 2 Wochen erklärt, Jesus hatte gerade einen Blinden geheilt. Und die Pharisäer, die hat das gestört. Die waren der Meinung, Jesus ist nicht der Messias, deswegen hat er auch nicht die Kraft, Menschen gesund zu machen. Zumindest hat er sie nicht von Gott. Das stimmt, irgendwas stimmt da nicht. Also diese Heilung des Blinden, das war ein Anstoß, dass die Pharisäer dachten, diesen Jesus müssen wir beiseite schaffen. Und dann erzählt er die Sache mit der Tür, er erzählt die Sache mit dem guten Hirten und so weiter. Und am Ende dieser Geschichte wollen die Pharisäer Jesus steinigen. Und Jesus entzieht sich ihnen. Und so dachten die Jünger, ja gut, Jesus will scheinbar nicht nach Judäa zurückgehen, weil das zu gefährlich ist. Die wollen ihn ja steinigen. Also die haben das irgendwie ganz anders interpretiert. Das ist viel zu gefährlich. Aber Jesus antwortet mit diesem Bild. Und er sagt, ich lebe in Übereinstimmung mit meinem Vater. Ich tue das, was ich den Vater tun sehe, und zwar dann, wenn ich es sehe. Ich habe hier gerade ein Problem mit meinem Mikrofon. Entschuldigt bitte mal kurz. Vielleicht hat sich mein... Ich glaube, mein Ohr hat sich verändert. Hält nicht mehr so. Jesus sagt, ich lebe in Übereinstimmung mit dem, was mein Vater tut. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und ich weiß, dass alles, was ich tue, oder alles, was mir widerfährt, das muss erst an den Augen des Vaters vorbei. Und der Vater weiß, was er zulässt und was er auch nicht zulässt. Und deswegen habe ich überhaupt keine Angst in dem, was ich tue, denn ich weiß, Gott ist bei mir, Gott wird mich halten. Ich bin wie jemand, der am Tag geht, der in Übereinstimmung mit Gottes Willen geht, der sozusagen auf das Go von Gott wartet. Er tut nichts in eigener Kraft, er tut nichts in eigener Überlegung, nichts aus eigener Weisheit heraus, sondern er redet mit Gott darüber. Wir lesen immer wieder in der Bibel, wie oft sich Jesus zurückgezogen hat, oft eine ganze Nacht, und mit seinem Vater im Himmel gesprochen hat, geredet hat. Und alles das, was er getan hat, das tat er in Übereinstimmung mit seinem Vater und auch mit dem Zeitplan seines Vaters. Das ist also wie jemand, der am Tag spazieren geht oder wandern geht, der kommt auch an. Aber wer selber sein Leben in die Hand nimmt, wer selber meint, die richtigen Zeiten zu kennen, wann irgendetwas zu tun ist, wer einfach nur einen blinden Aktionismus an den Tag legt oder sich von seinen Gefühlen leiten lässt, der ist wie jemand, der im Dunkeln wandert. Der stößt sich und der kommt irgendwann nicht an. Also macht Jesus hier sehr, sehr deutlich, ich handle nicht aus einem Gefühl heraus. Mein Warten, mein Abwarten ist auch nicht Zufall. Das ist auch kein Fehler, irgendwas, was mir unterlaufen ist. Wenn Gott nicht sofort reagiert, heißt das nicht, ja, da ist was schiefgelaufen. Gott hat es doch nicht in der Hand. Ja, da waren irgendwelche anderen Mächte am Spiel, die haben das vereitelt. Nein, nein, Gott hat alles in der Hand. Die Frage ist nur, leben wir in Gottes Hand oder leben wir so aus unserer eigenen Kraft heraus? Tun wir das, was uns selber gefällt? Am Ende des letzten Jahres, ich glaube Silvester war es, genau, da habe ich über den Vers gesprochen, dass wir die Zeit auskaufen sollen. Und ich habe damals gesagt, das bedeutet, erkenne die Gelegenheiten Gottes und handle in Übereinstimmung mit Gott. Es geht also nicht um blinden Aktionismus, dass ich irgendetwas tue, sondern es geht darum, das, was ich tue, das tue ich in Übereinstimmung mit Gott. Ich erkenne Gottes besondere Zeitpunkte, wenn er etwas tun will. Was will Gott von mir eigentlich? Was soll ich eigentlich tun? Was ist meine Berufung? Und wann soll ich das tun? Soll ich sofort lospreschen? Hätte ich gemacht, deswegen habe ich die Geschichte so erzählt. Jesus ging sofort los. Oder heißt es manchmal vielleicht sogar, warte. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass Jesus seinen Jüngern dann nach seiner Auferstehung sagt, wartet in Jerusalem, bis ich euch den Heiligen Geist gegeben habe. Und erst dann sollt ihr losgehen. Manchmal ist diese Zeit des Wartens bei Gott und auch für uns entscheidend. Das heißt, wir müssen gucken, was will Gott und wann will Gott das? Bei unserer Gemeindegründung in Viersen haben wir mit Gebet gestartet. Ja, wir hatten es auf dem Herzen, Gemeinde zu gründen, aber wir haben gesagt, wir fangen nicht an, bevor Gott uns nicht das Go gibt. Und so haben wir uns einfach getroffen zum Beten. Jahrelang. Und dann irgendwann hatten wir von Gott den Impuls und jetzt starten wir mit Gottesdiensten. Das haben wir getan. Das machen wir jetzt seit anderthalb Jahren. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Wir überlegen, ob wir nicht Räumlichkeiten anmieten sollen, weil wir dann vieles anders machen können, besser machen können. Und so sind wir auf der Suche. Und wir hatten auch schon einige Angebote, aber die haben sich wieder zerschlagen. Hat so nicht funktioniert, aus verschiedenen Gründen. Ich bin aber der Meinung, wenn Gottes Zeitpunkt gekommen ist, dann werden wir das perfekte Gebäude, die perfekten Räume finden. Genau die, die wir brauchen. Und wenn wir das nicht kriegen, was ich bisher angeschaut hatte, ich hatte ein Gebäude, wo ich dachte, ey, das wäre doch super toll, das ist super gelegen, das ist so zentral, direkt neben Café Extrablatt, da können wir dann irgendwie noch, Kaffee trinken gehen. Nein, aber das müsste doch super sein und Gott hat es nicht geschehen lassen. Und deswegen weiß ich, Gott hat einen besseren Plan, Gott hat andere Absichten, Gott hat einen Zeitplan und auf den vertraue ich. Und deswegen beten wir weiter und wir wissen, wenn es Zeit ist, wenn Gottes Plan, wenn Gottes Zeit gekommen ist, dann klappt das. Wir wollen am Tag gehen und nicht in der Nacht, nicht mit unseren eigenen, nicht in unserer eigenen Weisheit, sondern das, was wir tun, da lassen wir uns von Gott leiten. Meine Frage an dich heute Morgen, besprichst du dein Leben eigentlich mit Gott? Redest du eigentlich mit Gott über deine Entscheidungen? Und damit meine ich jetzt nicht, was haben wir heute Mittag essen, Fisch oder Fleisch? Ja, Karfreitag gab es dann Fisch, dann gibt es heute Fleisch, wahrscheinlich Lamm oder so. Das sind Fragen, die kannst du selber entscheiden. Aber es gibt so ein paar ganz entscheidende Augenblicke in deinem Leben. Ja, wenn es um Berufsentscheidungen vielleicht geht, um Partnerwahl, um Umzüge, um Hauskauf, um Kredit aufnehmen, um was weiß ich was. Besprichst du das eigentlich mit Gott? Wie oder interessiert dich, was Gott darüber denkt? Was Gott darüber denkt, wie du dein Leben gestaltest? Gestaltest du dein Leben ganz alleine? Sagst du, ich bin der Chef, ich mache das hier? Oder lebst du auch in dieser Beziehung zu Gott und sagst, Gott, okay, das habe ich jetzt vor. Wie denkst du darüber? Was ist deine Meinung? Nachdem Jesus den Einwand seiner Jünger auf diese Weise beantwortet hatte, sagte er, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuwecken. Herr, wenn er schläft, wird er wieder gesund, sagten die Jünger. Die dachten, er rede vom gewöhnlichen Schlaf. In Wirklichkeit sprach er davon, dass Lazarus gestorben war. Da erklärte er ihnen offen, Lazarus ist gestorben. Aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen. Ja, lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben, sagte Thomas, auch Didymus genannt, zu den anderen Jüngern. Immer noch verstehen die Jünger nicht, was Jesus eigentlich tun will. Immer noch denken sie, es ist zu gefährlich, in Judäa zu sein. Immer noch haben sie nicht verstanden, dass Jesus keine Angst hat vor der Zukunft. Er braucht keine Angst zu haben. Und Thomas, den nennt man normalerweise immer so den ungläubigen Thomas, da hat man immer so ein schlechtes Bild über ihn. Man denkt vielleicht sogar, er ist so der große Pessimist in der Gruppe, in der Truppe von den 12 Jüngern. Aber ich finde das eigentlich ganz erstaunlich, was Thomas hier sagt. Er ist tatsächlich der Meinung, ja, wenn wir da jetzt hingehen, dann sterben wir. Aber was macht er? Er sagt, okay, dann gehen wir dahin. Ich folge Jesus. Egal, wo er mich hinführt, egal, was Jesus macht, ich gehe mit. Er ging davon aus, das bedeutet den Tod, seinen eigenen Tod, den Tod von Jesus und den Tod der Jünger. Es war noch nicht Gottes Zeit, die würde dann irgendwann kommen. Aber ich finde das erstaunlich, wie loyal dieser sogenannte ungläubige Thomas eigentlich in dieser Geschichte ist. Er ist bereit, Jesus bis in den Tod zu folgen. Wer von uns wäre das? Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor 4 Tagen gestorben oder begraben war. Bethanien war nur etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Wenn doch nur, wenn du hier gewesen wärst, wenn ich mich damals anders entschieden hätte, wenn meine Eltern mich anders erzogen hätte, wenn ich damals einen anderen Beruf ergriffen hätte, dann wäre doch alles viel besser heute. Dann wäre mein Leben perfekt. Oder? Manchmal denken wir so, oder? Es gibt viele Hollywood-Filme, die genau auf diesem Thema basieren. Da ist dann jemand, der geht zurück in die Vergangenheit und ändert da irgendwas, muss irgendeine Weichenstellung anders machen, damit es dann in der Zukunft bzw. in der Gegenwart besser wird. Aber alles, was vergangen ist, ist vorbei. Und das können wir nie wieder zurückholen. Aber hier an dieser Stelle passiert was anderes. Die Zukunft wird Gegenwart. Die Zukunft kommt in die Gegenwart. Ich lese mal weiter. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jedem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. So, jetzt sind wir endlich bei unserem Osterthema angekommen. Ich bin die Auferstehung von den Toten. Das war etwas, was die meisten Juden grundsätzlich geglaubt haben, dass das am Ende der Zeiten kommen würde, dass die Toten, die gläubigen Toten auferstehen würden. Das war so ein Dogma, so eine Lehre und ja, das war irgendwie klar, aber das würde erst in der Zukunft geschehen. Und jetzt sagt Jesus, nee, die Zukunft wird Gegenwart. Ich hole die Zukunft in unsere Zeit rein. Das passiert jetzt. Ich bin die Auferstehung. Jesus macht hier schon mal deutlich, es geht nicht um irgendeine Lehre oder ein Dogma, um das, was die Menschen so glauben oder was die Christen glauben, damals waren es die Juden, was die Juden so geglaubt haben. Es geht nicht um irgendeine Lehre, sondern es geht um eine Person, um Jesus selber. Ja, er lehrt nicht über die Auferstehung der Toten oder dass es die Auferstehung der Toten gibt, sondern er sagt, ich bin die Auferstehung. Ich selbst bin die Auferstehung. Das gilt ja für alle Ich-Bin-Worte. Ja, es geht nicht darum, was du alles über Jesus weißt, wer Jesus alles ist, sondern es geht eigentlich darum, Jesus zu kennen. Und das ist eigentlich die entscheidende Frage. Nicht so sehr, wie groß ist dein Glaube, was glaubst du alles und hast du das alles theologisch genau verstanden, was in der Bibel steht, das ist nicht schlecht. Ja, möchte ich nicht falsch verstanden werden. Die Bibel zu lesen und alles zu kennen und die Zusammenhänge und die Fakten auch von Jesus zu kennen, das ist gut. Aber viel entscheidender ist die Frage, kennst du Jesus persönlich? Denn er persönlich ist die Auferstehung. Jesus spricht hier von der Zukunft, was in der Zukunft geschehen wird. In der Zukunft wird es an dem letzten Tag, wenn Jesus wiederkommt und seine Gemeinde abholt, wird es zwei Sorten von Gottes Kindern geben. Die einen, die schon gestorben sind. Und für die gilt, Jesus ist die Auferstehung. Er wird die Menschen wieder zum Leben erwecken. Und dann gibt es die andere Gruppe, die noch nicht gestorben sind. Für die gilt, ihr werdet gar nicht sterben, sondern ihr werdet Leben in Ewigkeit haben. Also egal, was passiert, für die einen ist Jesus die Auferstehung von den Toten, für die anderen ist er das ewige Leben. Aber das passiert in der Zukunft. Aber jetzt kommt die Zukunft in die Gegenwart. Wie kann Jesus das eigentlich sagen? Das sagt er ja jetzt, bevor er am Kreuz stirbt. Er war ja noch gar nicht gestorben. Er hat ja die Sünden der Welt noch gar nicht getragen. Aber so wie auch für alle Ich-Bin-Worte, die Jesus gesagt hat, gilt dann auch am Kreuz, hat Jesus das dann sozusagen, hat den Punkt gesetzt, hat es dann vollendet. Oder wie er es selber ausgedrückt hat, es ist vollbracht. Jetzt ist es wahr geworden, jetzt ist es passiert. All das, was er vorher gesagt hat, kommt jetzt in Realität. Kennst du Jesus? Wenn du nichts von dieser Osterpredigt mitnimmst, wenn du alles vergisst, weil wir haben ja auch schon so viele Osterpredigten gehört, dann nimm doch das eine mit, diese Frage, kenne ich Jesus? Oder den Wunsch, ich will dich kennen, Herr. Nimm das mit nach Hause, das ist eigentlich das Entscheidende. Nicht, dass du genau die Abläufe weißt, wann ist was passiert und wie groß waren die Leiden und was genau war jetzt das Schattenbild auf das Alte Testament. Da gibt es ja verschiedene Dinge, die das Lamm bedeutet hatte und jetzt bedeutet das Lamm Jesus und was Jesus alles für uns getan hat. Es gibt ganz interessante Zusammenhänge zwischen Neuem und Altem Testament. Und das ist auch wichtig und gut zu wissen, aber entscheidend ist die Frage, kennst du Jesus persönlich? So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen, ich habe ein bisschen was ausgelassen, und rief, ähnlich wie Martha vorher, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten: Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten, er hat auch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von Neuem Zorn und Schmerz. Warum ist Jesus plötzlich so rührselig? Ich meine, er wusste doch, was passiert. Es war doch seine eigene, in Anführungszeichen, Schuld. Er ist ja absichtlich zu spät gekommen. Er wusste ja, er wird jetzt sterben und ich werde ihn auferwecken. Aber wieso weint Jesus jetzt? Warum ist er so bis ins Innerste erschüttert? Das lesen wir ganz, ganz selten in der Bibel. Und manche Kommentare meinen, ja, Jesus zeigt hier, dass er ganz Mensch ist, dass er Mitleid mit den Menschen hat und deswegen sollen auch wir Mitleid mit anderen Menschen haben. Ich glaube, es geht hier viel weiter. Das ist nicht einfach nur irgendeine Gefühlswallung, die Jesus überkommt. Ich habe vorhin gesagt, Jesus lässt sich von seinen Gefühlen nicht leiten, sondern er ist Gott gehorsam. Da geht es um mehr. Es gibt eine weitere Stelle, wo Jesus auch geweint hat. Vielleicht kennt ihr diese Stelle, und zwar beim Anblick von Jerusalem. Und zwar nicht wegen der Stadt, sondern wegen der Menschen, beziehungsweise wegen dem, was diese Menschen erwartet. Er wusste, sie werden den Messias nicht akzeptieren, sie werden Gott nicht nachfolgen und deswegen wird Gott es zulassen, dass sie in alle Welt zerstreut werden. Und deswegen weint Jesus über Jerusalem. Wenn Jesus weint oder innerlich bewegt ist, dann geht es meist um die Sünde. Dann geht es meist um Menschen, die orientierungslos sind, die als Folge der Sünde nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Es gibt eine andere Stelle, wo es heißt, es jammerte ihnen, weil sie umherirrten wie Schafe, die keinen Hirten haben. Auch wieder so eine Folge der Sünde. Menschen, die nicht nach Gott fragen. Die Sünde bringt Gottesferne hervor, Krankheit, Streit, Leid und schließlich den Tod. Jesus hatte nicht einfach nur Mitleid, sondern er trägt das Leid der ganzen Welt. Er kommt nicht einfach in Macht und Herrlichkeit, wie so ein Superstar eingeflogen und macht so eine Handbewegung, ja, und dann bewegt sich der Stein ganz leicht wie eine Feder und zapp, zapp, zapp und boah, Jesus ist der Tollste. Das ist nicht der Weg, wie Jesus den Tod besiegt hat, sondern Gottes Weg, Gottes Prinzip war, er erträgt das Leid. Das war nicht leicht. Ja, er war Gottes Sohn, er hatte alle Macht. Aber das ging eben nicht mit so einem Fingerschnipsen. So konnte er unsere Schuld nicht erlösen, sondern er hat gelitten, er hat mitgelitten. Das war der Weg. Der Sieg kam, weil Jesus gelitten hat. Jesus stirbt nicht nur einfach für uns. Jesus identifiziert sich mit unserer Schuld, mit unserem Leid. Er leidet nicht oder er leidet mit auf so eine Art und Weise, durch die er unsere Schuld letztendlich trägt. Und wir haben am Freitag den Text gehört aus Jesaja 53, Vers 4. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen möchte ich das in der Osterpredigt heute auch nicht unterschlagen. Auch nicht bei diesem Lazarus-Geschehen. Ja, er wird von den Toten auferweckt. Aber nicht, weil Jesus ankommt in Macht und Herrlichkeit, weil er sich plötzlich daran erinnert, ach, ich bin ja Gottes Sohn, ich habe ja Autorität und Macht über den Tod oder so. Nein, es funktioniert, indem er das Leid der Welt empfindet und trägt das Leid, die Sünde. Er sieht die Folge der Sünde, er sieht, was Sünde in deinem Leben angerichtet hat. Wir haben das letzten Freitag gehört, die Sünde ist wirklich schlimm. Wir kennen das Wort Sünde immer noch so ein bisschen aus dem Begriff Verkehrssünder. Das tun wir so ein bisschen ab als Kavaliersdelikt. Ja, bin ich halt wieder zu schnell gefahren. Ja, oder wenn man dann wieder zu viel Sahnetorte gegessen hat, ja, dann habe ich ein bisschen gesündigt. Die Sünde ist furchtbar. Die Sünde trennt uns von Gott und die schlimmsten Dinge, die uns geschehen, all das, was wir leiden, was die Folge der Sünde ist, das trägt Jesus, er leidet darunter. Und deswegen, glaube ich, weint er. Karfreitag und Ostern, da hat Jesus nicht einfach nur irgendwas Großartiges getan, sondern es wird so deutlich wie nirgends kommt zum Ausdruck, wie sehr Gott uns eigentlich liebt, dass er diesen schwierigen, diesen schweren Weg gegangen ist. Er hat eben nicht nur Liebe, die ein schönes Gefühl ist. So kennen wir das. Sondern seine Liebe ist eine Liebe, die tief erschüttert ist. Das ist eine Liebe, die weint im Angesicht dessen, was die Sünde in unserem Leben angerichtet hat. So ist Jesus. Und das bedeutet Karfreitag, das bedeutet Ostern. Das ist der Sieg. Der war nicht leicht für Jesus. Den hat er erkämpft für uns, weil er mitgelitten hat. Und deswegen, glaube ich, weint Jesus hier. Deswegen ist er so tief erschüttert. Sonst macht das überhaupt keinen Sinn, dass er so reagiert. Und der letzte Rest ist jetzt ganz schnell erzählt. Jesus sagt, wälz den Stein weg. Interessant, dass Jesus das sagt, dass das die Leute tun sollen, oder? Ja, ich hatte erzählt, ja, er macht so eine Handbewegung, dann zack, fliegt der Stein weg. Wäre da auch ein tolles Wunder gewesen. Nee, Gott erledigt nicht die Aufgaben, die wir selbst bewältigen können. Ganz wichtiger Satz. Gott tut Wunder, ja. Es gibt viele Dinge, die wir nicht tun können und das tut Gott. Entscheidende Dinge in unserem Gottesdienst, entscheidende Dinge in deinem Leben auch, die tut Gott selber. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt unsere Hände in den Schoß legen und sagen, wunderbar, Gott hat alles getan, ich brauche nichts mehr machen. Ich kann jetzt meine Hände in den Schoß legen. Nein, das, was wir tun können, das, was Menschen tun können, sollen wir tun. Gott bezieht uns Menschen mit in sein Erlösungswerk mit ein. Wir sollen das weitererzählen. Es gibt Dinge, die wir zu tun haben. Die Menschen damals sollten den Stein wegrollen und sie sollten Lazarus von seinen Binden befreien. Das hat er auch nicht mit so einer Handbewegung gemacht und dann fiel alles von ihm ab. Das haben die Menschen gemacht. Aber vom Tod zum Leben bringen, das konnte kein Mensch. Das hat Jesus selber gemacht. Jesus hat alles für uns getan, aber wir haben auch etwas zu tun. Nicht, um erlöst zu werden, aber es ist unser Auftrag als Christen, das weiterzugeben. Was ist dein Dienst? Was ist dein Auftrag? Was ist deine Berufung? Und jetzt habe ich in meiner Fälschung vorhin erzählt, alle Menschen waren begeistert und lobten Gott und sagten, du bist der Messias. Das stimmt fast. Es waren nicht alle Menschen begeistert. Einige waren begeistert. Einige glaubten, dass Jesus der Messias ist. Und die anderen, die sind zu den Pharisäern gelaufen, haben gepetzt. Und gesagt, ey, der Jesus, der hat da einen Toten auferweckt. Und das hatte nicht zur Folge, dass die Pharisäer endlich erkannt haben, oh, dann muss das aber der Messias sein. Wer kann denn sonst Tote auferwecken? Nein, es führte dazu, dass die Pharisäer erst recht dachten, den müssen wir umbringen. Der muss beseitigt werden. Und das war eigentlich so fast der letzte große Tropfen noch, der gebraucht wurde, damit die Pharisäer dann die Verschwörung gegen Jesus starten konnten. Und das sollte bald passieren, recht bald. Und daran haben wir in dieser Woche auch gedacht und uns erinnert. So unterschiedlich können Menschen reagieren. Die haben alle das Gleiche erlebt. Die haben alle einen Jesus erlebt, der mitleidet, der durch die Schuld und die Sünde weint. Sie haben einen Jesus erlebt, der einen Menschen von den Toten auferweckt. Die einen glauben an ihn und die anderen werden zu Verrätern. Wie reagierst du auf die Auferstehung Jesu heute? Wir feiern heute die Auferstehung Jesu. Aber was bringt dir das eigentlich? Wie reagierst du? Wie stellst du dich dazu? Glaubst du das? Kennst du Jesus? Ist Jesus die Auferstehung auch in deinem Leben geworden? Weißt du, dass auch du einmal auferstehen wirst von den Toten, weil Jesus den Tod besiegt hat? Ist das dein Glaube? Jesus selber sollte das, was Lazarus hier erlebt hat oder was mit Lazarus geschehen war, das sollte er in kürzester Zeit selber auf furchtbare Art und Weise, aber auch auf vollkommene Art und Weise durchleben. Und wir feiern das heute. Jesus ist wirklich die Auferstehung und das Leben. Aber zu welcher Menschengruppe gehörst du? Wie reagierst du auf das, was Jesus tut? Bist du einer von denen, die ihn kennen? Die ihn wirklich persönlich kennen und kennenlernen und mit ihm gemeinsam unterwegs sind, die glauben und auch folgen? Oder gehörst du zu der Menschengruppe, ihr dürft schon mal nach vorne kommen, die Jesus den Rücken kehren, die eigentlich mit Jesus nichts zu tun haben wollen oder die sogar alles unternehmen, um irgendwas gegen Jesus zu unternehmen? Und es ist erstaunlich, in wie vielen Ländern oder wie viele Menschen aktiv gegen Jesus arbeiten, gegen Christen arbeiten. Da muss also irgendwas sein, was die geradezu besessen treibt, das, was Jesus getan hat, kaputt zu machen oder klein zu machen. Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Jesus liebt dich. Das hat er sehr deutlich gezeigt. Die Frage ist nur, kennst du Jesus auch? Jesus hat gezeigt, dass er dich persönlich kennt, dass er dich persönlich liebt. Wie ist deine Antwort heute Morgen? Das kann für manche auch die Antwort sein, eine ganz grundsätzliche Antwort, ja, doch, ich gebe mein Leben jetzt Jesus. Ich kann da nicht einfach so daneben stehen und sagen, ja, schön gemacht, toll, auf geht's zum nächsten Fest. Was kommt als nächstes? Pfingsten, feiern wir das dann. Sondern das muss irgendeine Reaktion in dir hervorrufen. Und das andere ist, wenn du an Jesus glaubst, wenn du da schon Ja zu gesagt hast, was bewirkt das in deinem Leben? Stellst du dich ihm zur Verfügung? Kennst du ihn? Lebst du nach seinen Maßstäben? Würdest du auch so wie Jesus unterwegs sein und sagen, okay, jetzt ist noch nicht die richtige Zeit, wir warten noch ein bisschen, wir beten zu Gott, aber wir vertrauen ihm, ich vertraue ihm, dass er zur richtigen Zeit kommt, dass sein Plan in meinem Leben perfekt ist. Besprichst du die Dinge in deinem Leben, deine Entscheidungen mit Jesus und sagst, Jesus, ich stehe dir zur Verfügung, ich möchte durch mein Leben, und zwar nicht nur im Gottesdienst, sondern durch mein Leben im Alltag, durch mein Leben im Beruf, durch mein Leben in der Familie, durch mein Leben mit Freunden, ich möchte überall, zu jedem Zeitpunkt meines Lebens, möchte ich für dich da sein und ich möchte erkennen, wo Gottes Zeitpunkte sind. Und manchmal redet Gott zu uns an Augenblicken oder gibt uns Impulse, wo wir überhaupt nicht damit rechnen und wo es uns vielleicht sogar stört. Das kann mal im Gottesdienst sein, aber das kann auch einfach im Alltag sein, in der Begegnung mit anderen Menschen. Und plötzlich wird dir etwas klar, wo Gott dir zeigt, jetzt ist ein besonderer Zeitpunkt, jetzt möchte ich was tun. Verpasst du diese Zeitpunkte oder bist du in dieser offenen Einstellung Gott gegenüber und sagst, ja Gott, ich handle in Übereinstimmung mit dir, du bist derjenige, der den Tod überwunden hat. Und ich stehe dir zur Verfügung. Das, was ich tun kann, das will ich tun. Und wenn ich einen Stein wegzuwälzen habe, dann wälze ich den Stein weg, damit die Auferstehung sichtbar werden kann. Irgendwas gibt es zu tun. Was ist deine Aufgabe hier in der Gemeinde, in deinem Leben? Jesus, danke, dass du von den Toten auferstanden bist. Und ich habe erkannt, dass das nicht leicht war. Ich habe erkannt, dass du die Sünde in ihrem tiefsten Ausmaß selber erlebt hast, dass du darunter gelitten hast oder wie wir hier bei Lazarus gesehen haben, dass du tief erschüttert warst. Aber du hast es ertragen. Du hast uns durchgetragen. Und du bist unsere Hoffnung. Du bist unsere Auferstehung. Wir glauben nicht irgendeine Theologie, sondern wir glauben an dich persönlich. Und wir wollen dich kennenlernen. Und Jesus, ich sage dir heute Morgen, ich will dich kennenlernen. Ich will dich besser kennenlernen. Ich möchte mehr mit dir gehen. Und Heiliger Geist, bitte rede jetzt zu uns, zu unseren Herzen. Rede auch jetzt gerade zu den Menschen, die diese Entscheidung für dich noch nicht getroffen haben. Die noch nicht gesagt haben, Jesus, ich glaube an dich, ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich möchte, dass du meine Auferstehung bist, dass du mein Leben bist. Heiliger Geist, rede jetzt zu unseren Herzen. Wir wollen gemeinsam jetzt auch in einer Anbetungszeit sein, in einer Lobpreiszeit sein und für einige ist das nur Lieder singen, aber auch das kann jetzt eine Zeit sein, wo der Heilige Geist in dein Herz redet, wo du merkst, mein Herz pocht gerade, ich muss jetzt gerade reagieren, ich muss was tun. Dann reagiere. Dann steh auf, dann geh zu jemandem hin, mit dem du beten möchtest. Dann geh zu jemandem und sag ihm, ich möchte mein Leben Jesus geben. Mach das und geh nicht nach Hause und lass diese Gelegenheit Gottes, die er dir jetzt gibt, verstreichen. Jesus möchte dein Leben sein und deine Auferstehung heute Morgen. Wie reagierst du?